Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute ein Mitglied vom Wissenschaftsgremium eingeladen, um mit ihm mal eine wertvolle Sendung darüber zu machen, was uns eigentlich alle immer wieder beschäftigt. Gehen wir davon aus, wir ernähren uns ausgewogen. Was fehlt uns dann noch wirklich? Was brauchen wir wirklich? 20 Dinge schlucken, ich kann es nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Ich wollte heute einfach mal die Basis wissen. Nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und ich darf Ihnen meinen Gast auch zeigen, das ist nämlich der Arzt Christian Burgart. Ganz herzlich willkommen, lieber Christian.
Hallo Alexander, danke, dass ich hier sein darf.
Super, gerne. Ich habe dich extra für diese Sendung eingeladen und danke, dass du da bist, weil ich von dir zwei Dinge unfassbar wertvoll sehe. Ich darf das ja kaum in die Kamera sagen, aber du als Arzt hast eine unfassbar hohe Quote bei chronischen Krankheiten bei Patienten. Eine unfassbare. Du bildest so viele Ärzte aus mit deinem Konzept. Also muss dieses Konzept auch brillant sein. Und was du dem Patienten auch mitgibst, muss auch brillant sein, sonst hättest du nicht diese hohen Erfolgsquoten. Deshalb gehen wir einfach mal dahin, nicht kranke Menschen, wir reden von gesunden Menschen.
Ja.
Was brauchen wir wirklich? Fangen wir einfach an, welche Dinge, und ich schreibe mir das auch gleich auf, was du sagst, weil ich muss tausendmal das Gleiche hören und sagen, was brauchen wir?
Also ganz, ganz wichtig, es gibt ja, wenn man sich mit dem Thema, was brauchen wir, beschäftigt, mehrere Ebenen. Ne? Es gibt da die Ebene, die körperliche Ebene, es gibt die geistige Ebene, es gibt die seelische Ebene. Und da muss man dann differenzieren.
Gut.
Wenn wir von der körperlichen Ebene reden, dann reden wir vielleicht von Molekülen, die unser Körper braucht, aus denen wir bestehen. Wenn wir von der geistigen, seelischen Ebene sprechen, dann reden wir von Gefühlen, von Empfindungen, wie zum Beispiel Glück, wie Liebe und solchen
Klar.
Themen.
Nein, ich wollte es schon rein reduktionistisch betrachten, nur auf der rein körperlichen Ebene. Das andere gehe ich mal davon aus, dass wir das wissen und auch umsetzen, aber nur molekülmäßig. Ja.
Rein molekülmäßig ist das eine super spannende Frage. Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt und im Endeffekt ist es so, du hast auch dann auf der körperlichen Ebene wieder verschiedene Ebenen, nämlich du hast die physikalische Ebene und die biochemische Ebene. Und das ist ganz wichtig, weil in der Vergangenheit haben die Menschen sehr stark sich rein auf der biochemischen Ebene bewegt, aber es gibt die physikalische oben drüber.
Okay, und Moment, da ganz kurz, fängt ja schon wieder sehr verwirrend an. Aber liebe Zuschauer, wenn Sie bis zum Ende sehen, werden wir am Ende ganz klar sagen, was Fakt ist. Jetzt kommt die Erklärung und am Schluss die Fakten.
Ja, gut. Genau. Auf der physikalischen Ebene, das ist nämlich ganz wichtig, geht es bei der Gesundheit um das Thema Oxidation, Übersäuerung. Also es geht um Elektronen, um Neutronen, um Protonen.
Säurebasen.
Säurebasenhaushalt. Und da sind wir im Endeffekt, wenn wir auf die Welt kommen, eine grüne Banane und werden dann, wenn wir erwachsen sind, eine gelbe Banane. Und wenn wir dann krank und alt werden, dann sind wir eine schwarze Banane.
Oxidationsprozess.
Genau. Und gut. Da haben wir das Thema Oxidation, also Verlust an Elektronen und zu viel Protonen, Übersäuerung. Und wir haben das Thema vor allen Dingen Sauerstoff. Das ist das, was ganz, ganz viele immer unterschätzen, weil am Ende brauchst du den Sauerstoff, ja, um die Elektronen, die du mit der Nahrung zu dir nimmst, wieder loszubekommen. Das ist die physikalische Ebene. Aber ich glaube, die ist schon zu tief, da wollen wir heute gar nicht rein, sondern du möchtest eigentlich auf die biochemische Ebene, auf die Molekülebene, wo wir sagen, was brauchen wir, wenn wir unsere Nahrung zu uns nehmen, eine gesunde Ernährung, was brauchen wir für Stoffe? Ne?
Ja gut, nein, das war jetzt eigentlich schon mega cool, was du gesagt hast. Je mehr Sauerstoff, desto besser kann die Zelle auch verbrennen und ATP produzieren und dann ist das Zeug wieder draußen und ich habe Energie, oder? Das verstehe ich.
Genau, das ist nämlich aber ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute oder selbst ich habe mir jahrelang eigentlich gar keinen Kopf darüber gemacht, warum wir eigentlich atmen. Ja? Jeder sagt, ja klar, atmen wir heute mal wieder, ist gut, aber warum? Was macht der Sauerstoff einfach im Körper? Man weiß, er wird in den Mitochondrien gebraucht, in der Zelle gebraucht, aber wenn man es sich ganz tief anschaut, dann lernt man ja, dass der Sauerstoff die überschüssigen Elektronen, die in der Atmungskette der Mitochondrien, die man braucht für die Energieproduktion, die dann sozusagen als Müll oder anfallen, ja, die dann verbraucht worden sind, dass die wieder auf den Sauerstoff übertragen werden und wieder abtransportiert werden müssen. Die werden dann zu H2O umgewandelt und werden dann wieder über den Körper ausgeschieden zum Beispiel. Als eine mögliche Form, wie sie dann wieder vom Körper oder wie sie aus den Mitochondrien wieder rauskommen. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir den Sauerstoff nicht haben, dann stauen sich die Elektronen und dann kommen die Mitochondrien zum Erliegen. Mhm. Und die Elektronen bekommen wir ja aus der Nahrung. Das heißt, wir aus unseren Kohlenhydraten, aus unseren Eiweißen, aus unseren Fetten und den Ketonkörpern, die brechen wir ja runter. Wir essen das, wir kauen das, wir verdauen das. Am Ende wird es aber dann auch nochmal in unseren Zellen zerlegt. Und ganz am Ende wird praktisch, werden Elektronen rausgeholt aus der Nahrung. Also wir essen eigentlich, um Elektronen zu gewinnen. Ja? Und die müssen am Ende wieder abtransportiert werden. Und wenn einem dieser Kreislauf mal klar ist, dann weiß man, auf der einen Seite brauchen wir Elektronen, auf der anderen Seite brauchen wir Sauerstoff, um das wieder loszuwerden. Und dazwischen muss natürlich diese gesamte mitochondriale Funktion intakt sein. Das heißt, es dürfen nicht allzu viele Radikale entstehen, wenn wir was essen, wenn wir was verdauen oder wenn wir Energie produzieren in den Mitochondrien, weil Radikale wiederum zur Oxidation führen. Und dann sind wir wieder relativ schnell eine schwarze Banane. Mhm. Und dieser Prozess ist total spannend eigentlich.
Eigentlich ist es bedeutsamer als vieles andere. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Liter Luft wir jeden Tag atmen und wie viel Sauerstoff darin ist und wie viel Sauerstoff wir täglich in 24 Stunden verbrennen. Eigentlich gibt's nichts Wichtigeres, als richtig zu atmen. Ne?
Genießen Sie fesselnde Interviews aus unserer umfangreichen Datenbank von über 4000 Videos. Ohne lästige Unterbrechungen. Erleben Sie ungestörten Videogenuss auf Wikisana.
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich. Also das ist so weit unterschätzt und es ist auch einer der Hauptgründe für schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel Tumorerkrankungen. Also es gibt ja mehrere Gründe, warum Tumore entstehen. Es wird diskutiert, dass es eine genetische Komponente gibt mit genetischen Fehlern. Es gibt aber auch die Komponente des Sauerstoffmangels im Gewebe. Und das ist auch relativ einfach, wenn man es dann jetzt so versteht. Ich habe am Ende, oder ich habe keinen Sauerstoff in meinen Mitochondrien, weil zum Beispiel ein Gefäß zu schmal ist oder verengt worden ist oder durch Blutklumpen, das nicht richtig durchblutet wird, das Gewebe in den Endstrombahnen vor allen Dingen, also an den Zellen kommt da nicht mehr genug Blut ran, nicht mehr genug Sauerstoff ran. Und wenn ich den Sauerstoff nicht mehr an die Zelle ranbringe, nicht mehr in die Mitochondrien reinbringe, dann kann ich ja am Ende, im Endeffekt, diese Energieproduktion nicht mehr aufrechterhalten, weil die Mitochondrien sich ja dann abschalten. Also kein Sauerstoff in den Mitochondrien, kein Sauerstoff in den Zellen, heißt am Ende, die Mitochondrien werden abgeschaltet. Und wenn ich die Mitochondrien abschalte, muss ich ja schauen, oder meine Zelle muss dann schauen, wie sie alternativ Energiegewinnung betreibt.
Geht sie in den anaeroben Bereich?
Genau, dann vergärt sie und geht in die Glykolyse. Mhm. Und dann haben wir ja so diesen ersten Schritt in die falsche Richtung. Mhm. Und deswegen ist Sauerstoffmangel auch ein Grund, warum es zu Tumorentstehung kommen kann. Mhm. Definitiv.
Wir hatten früher mit einem Messgerät die Sauerstoffverwertung gemessen bei Patienten. Man muss ja wissen, 21% Sauerstoff ist in der Luft und wir haben es gemessen. Und dann hatten wir bei Krebspatienten manchmal nur 2,5-3%, die sie verbrannt haben. Und nach wenigen, zum Beispiel mit IHHT-Behandlungen, waren es plötzlich 4, 4,5. Und sie konnten die Treppe selbstständig raufgehen, hatten schon Luft und Energie. Das war schon spannend.
Das ist extrem spannend. Also es ist leider eine so stark vernachlässigte Therapie, die Therapie mit Sauerstoff. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also man kann ja einfach mit Atemtechniken, gibt ja so viele Atemtechniken, Wim Hof-Atmung oder Buteyko-Atmung oder wie sie alle heißen. Ja, mit diesen Techniken kann man schon ohne Kosten einfach ganz viel machen. Da gibt es ja genügend Videos, die ich mir im Instagram oder im YouTube oder im Internet einfach runterladen kann und mir das anschauen kann. Das heißt, Atmen ist ja auch noch kostenlos. Ja, noch ist der Sauerstoff kostenlos.
Noch, ja, das ist gut.
Noch ist es Atmen kostenlos.
Gibt es aber CO2-Ausstoß. Ja, genau.
Und deswegen macht es ja eigentlich Sinn, zu atmen und Sauerstoff zu generieren. Oder auch andere technische Möglichkeiten, um Sauerstoff zu bekommen. Also wir können zum Beispiel Sport machen, wäre ja auch eine Variante. Heißt ja auch, Sport ist gesund. Ne? Und in gewissermaßen stimmt das auch. Bis auf Marathonläufer, da heißt es dann natürlich wieder, Sport ist Mord. Also da ist es dann einfach zu viel, weil leider entstehen ja freie Radikale, wenn ich Sauerstoff verbrenne. Das ist ja das Problem. Ne? Solange die Mitochondrien gut sind, entstehen wenig Radikale. Wenn die dann schlechter werden, weil sie kaputt gehen, weil dann eben tatsächlich die Ebene der Moleküle, also das Mitochondrium ist nicht mehr ganz, es fehlt verschiedene Dinge, über die wir noch reden wollen. wenn das dann eben fehlt, dann ist das halt ein Problem und dann entstehen Radikale. Das heißt, wenig Sport ist nichts, viel Sport ist nichts. Wie immer, die Dosis macht das Gift, man muss die richtige Menge haben. Aber Sport ist gut, aber auch wenn ich jetzt krank bin, dann kaufe ich mir einfach so einen Oxygenator, so ein Gerät, das aus der Raumluft den Sauerstoff nimmt mit 21%, ihn verdichtet und wie kriege ich 99%, kriege ich dann aus dem Gerät raus, kann das mit so einer Sauerstoffbrille einfach einatmen.
Das ist die IHAT, oder?
Nein, das ist ein ganz normaler Gerät, das praktisch so COPD-Patienten zu Hause
haben. Ah ja, gut. Ja,
die, okay. haben so, gut. so einen Verdichter, ja. Der praktisch den Sauerstoff, die Luft anzieht ja. und den dann verdichtet zu 99%. Okay. Ja. Und das Gute daran ist, da brauchst du keine Sauerstoffflasche, sondern den kannst du einfach hier in den Raum stellen, kannst Strom anschließen und das Gerät arbeitet von alleine und verdichtet den Sauerstoff und du atmest dann 99% ein. Und das ist ja schon mal gut, um den Sauerstoff in der Zelle zu erhöhen. Ja. Und dann kannst du natürlich noch weitergehen und kannst sagen, du machst IHT. Ne. Ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, mit Sauerstoff zu arbeiten. Du kannst in die Sauerstoffdruckkammer gehen, also so ein, wo du dann halt eben 2 Bar hast zum Beispiel oder 1,8 Bar, wo der Druck einfach viel höher ist, mit dem du den Sauerstoff einatmest und dann auch besser verteilt ist. Du kannst Sachen machen wie Magnesium-Shots, bei dem dann im Endeffekt die Gefäße ein bisschen erweitert werden und dann die Durchblutung besser wird. Also es gibt ganz viel, was man mit Sauerstoff machen kann.
Wir sind jetzt voll in der Krankheit zur Behandlung. Ja. Und das sind Ansätze, die sind ja unfassbar bedeutsam. Und nochmals, ich höre es eben nie. Ja. Mir hatte mal jemand gesagt von der Apothekervereinigung, die hat mir mal gesagt, egal was mein Patient isst, Hamburg und Pommes frites, ja. Wenn er richtig atmet, bringt er diese Säure und diesen Dreck wieder raus.
Richtig. Richtig, weil du kannst über die Atmung nicht nur den Sauerstoff, die Sauerstoffaufnahme steuern, sondern auch die CO2-Abgabe. Und deswegen kriegst du dann auch das Thema Übersäuerung in den Griff. Und deswegen ist Atmung tatsächlich eigentlich der Goldstandard, um erstmal an meiner Gesundheit zu arbeiten.
Ja. Also machen wir Nummer 1 Prävention, wenn wir richtig atmen. Ja, die Bewegung hast du auch reingebracht. Gut, aber das sind Dinge, wirklich so ihre Basis. Ich könnte da noch länger diskutieren, aber ich möchte ja eigentlich in dieser Sendung Ihnen auch die Lösungen bringen auf der mitochondrialen Ebene. Denn du hast schon gesagt, wenn ich gut atme, habe ich auch viele freie Radikale.
Ja.
Und die müssen wieder weg, weil sonst kommt ja die schwarze Banane. Hä?
Ja, deswegen ist ganz wichtig, dass wir auch ein intaktes Mitochondrium haben. Und dieses intakte Mitochondrium bekomme ich alleine nicht durch eine Atmung im Griff. Dann bin ich jetzt auf der molekularen Ebene, wo ich dafür sorgen muss, dass das Mitochondrium einfach funktioniert. Und das Gute an so einem Mitochondrium ist, dass es einen eigenen Bauplan hat, eine eigene DNA. Das heißt, es kann sich selber reparieren. Es kodiert, der Bauplan der Mitochondrien kodiert für seine eigenen, sag ich mal, Proteine. Ne? Also das Mitochondrium hat also Gene und kann sagen, okay, ich schalte mal das Gen hier XY an, weil bei mir ist was kaputt, da muss ich ein Protein austauschen und dann kannst du das selber machen. Und das ist natürlich super. Das heißt, Selbstreparatur möglich. Die Frage ist nur, was muss ich jetzt dem Mitochondrium zur Verfügung stellen, damit es sich selber reparieren kann? Und da der Bauplan ja auf der Ebene seiner Genetik liegt, also die DNA entscheidend ist und die DNA auch kaputt geht im Laufe des Lebens, zum Beispiel durch eben diesen oxidativen Stress, durch diese Radikale, muss man als erstes natürlich diesen Bauplan erneuern. Und jetzt ist die Frage, aus was besteht DNA? Und das weißt du natürlich aus Nukleotiden, die vergessenen Nahrungsergänzungsmittel.
Das sagt uns ja immer der Damian Köppel.
Ja, ja, genau.
Aber hat mir so das noch nie erklärt.
So ist es dann einfach zu verstehen. DNA besteht aus Nukleotiden.
Ja, ja, klar.
Und wenn meine DNA kaputt ist, dann muss ich ihr einfach frische neue Nukleotide geben. Weil natürlich auch die Nukleotide können ja oxidieren. Das heißt, ich habe meine DNA, ich altere mit dem durch oxidativen Stress, meine Nukleotide oxidieren, die sind nicht mehr richtig in der Funktion. Und was mache ich? Ich gebe jetzt einfach dem Körper neue Nukleotide und sage hier, reparier doch mal ein bisschen die DNA. Und der Nebeneffekt ist, aus den Nukleotiden werden auch sozusagen Moleküle gebaut, die wir ja für was anderes brauchen, nämlich für die Energiegewinnung. Und da ist ATP, und das finde ich dann so super toll, auch ein Nukleotid. ATP ist ein Nukleotid, unser Energiemolekül ist ein Nukleotid. Das heißt, alle wollen ja mehr Energie haben, mehr ATP haben. Und dann sollten sie schlicht und einfach Nukleotide zu sich nehmen. Und die gibt's im Organfleisch, die kann ich essen, ja, Leber,
Niere, Innereien, ja,
Innereien,
genau. Gehirn. Früher hat man das ja heute, Ist hier kaum mehr jemand innerein.
Da sind die meisten drin, aber auch im Eiern sind sie drin, im roten Fleisch sind sie natürlich drin, sie sind auch im Tofu drin zum Beispiel oder in Pilzen. Aber es wird, je mehr ich Richtung Gemüse gehe, je mehr ich Richtung vegetarisch, vegan gehe, desto schwieriger wird es, die richtige Menge zu bekommen. Mhm. Das heißt, der Fleischfresser, der sozusagen Organfresser, der hat eigentlich am meisten Nukleotide. Und je mehr ich dann Richtung Gemüse gehe, desto schwieriger wird es. Da muss ich halt Mengen essen, ja. Wie so ein Elefant, der halt Massen isst oder das Nilpferd oder wer auch immer. Also die brauchen dann diese Massen, diese verdauen müssen, die wir halt nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen eher konzentriertere Nukleotide in der Nahrung. Und dann kann ich meine DNA reparieren, ich kann ATP daraus gewinnen. Und wenn ich es eben nicht essen kann und will, weil mir das nicht schmeckt, dann nehme ich es einfach als Supplement, dann nehme ich einfach ein gutes, funktionierendes Supplement mit Nukleotiden und kann das Problem damit auch lösen.
Hatte ich früher auch geschluckt und wieder aufgehört, weil man ist so in einer Phase, jedes Mal ein anderer Arzt, und. Aber jetzt habe ich es verstanden. Ich sage jetzt noch nicht, wir sollten uns einfach auf Nukleotidprodukte kaufen, sondern vielleicht gibt es auch Kombiprodukte. Ja?
Kombiprodukte sind natürlich noch besser. Dann wäre natürlich die sinnvolle Frage, was passt zu Nukleotiden? Und Nukleotide braucht man für die Translation, für die Transkription, für das Abschreiben der Gene braucht man Nukleotide. Wir haben den genetischen Bauplan und wir müssen den abschreiben, damit wir dann mit der Kopie dann im Endeffekt die Proteinsynthese machen können. Das ist so ähnlich mit wie im Kochbuch. Ich versuche das mal so zu erklären, dass man das versteht. Wenn ich im Kochbuch stehen die Rezepte und ich mache mein Kochbuch auf und dann sehe ich hier mein Rezept. Aber das Kochbuch ist wertvoll, deswegen koche ich nicht mit offenem Kochbuch, sondern ich schreibe mir das ab, das Rezept, und mache mein Kochbuch wieder zu, um dieses wertvolle Kochbuch nicht zu beschädigen.
Ja.
Und dann habe ich dieses abgeschriebene Rezept und mit dem gehe ich dann in die Küche und baue mir mein Essen. Ja. Und in der Natur funktioniert das genauso. Ich habe also meine DNA, ich mache sozusagen die DNA-Kochbuch auf, ich schreibe es ab, dafür brauche ich dann die Nukleotide und dann gehe ich in die Küche und produziere dann meine Eiweiße und das nennt man Translation und Transkription, die beiden, das eine ist das Abschreiben, das andere ist das Bauen dann im Endeffekt der Eiweiße und dafür braucht man natürlich Aminosäuren. Und die Aminosäuren sind ganz wichtig, dafür braucht man die 20 Aminosäuren, die es im Endeffekt gibt, für die Proteinsynthese des Menschen und da gibt es ganz spannende Zusammensetzungen. Da gab es ja früher mal eine Zusammensetzung mit den 8 essentiellen Aminosäuren. Jetzt gibt es die ersten Zusammensetzungen, wo wirklich alle 20 Aminosäuren, die der Mensch braucht, optimal zusammen in einem Produkt drin sind. Das heißt, idealerweise wäre ein Produkt, wo du alle 20 Aminosäuren hast und alle 5 oder 6 wichtigen Nukleotide. Wenn es das in einem Produkt gäbe, wäre das perfekt.
Mhm. Gibt's das? Also nur so in Klammer im Moment.
Ja, es gibt.
Gut, also noch nicht explizit alles aufschreiben. Nukleotide brauchen wir und Aminosäuren brauchen. Haben wir viele Zuschauer auch schon gehört durch die wertvollen Sendungen mit Marc Warnecke. Er hat uns immer wieder gesagt, weißt du, das ist ja auch so schrecklich eigentlich. Dass wir haben kranke Menschen und die brauchen ja eigentlich, um ihr Haus zu reparieren, Baumaterial.
Genau.
Und wir geben ihnen das nicht.
Nein.
Das lernt man nicht.
Das kann man doch durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung bekommen.
Ja, eben, genau, dieses Fake. Aber mich erstaunt nur, wie viele Interviews ich hier an diesem Stil gemacht habe und keiner dieser Experten hat mir gesagt, gibt mal genügend Baumaterial, dass der Körper die Chance hat zur Regulation. Irgendwie ist das nicht auf dem Schirm.
Nein, das ist nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht wirklich, wieso. Weil man überlegt wahrscheinlich einfach, oder man hört ja ständig mit dieser gesunden, ausgewogenen Ernährung. Und dann denkt man, okay, ich esse das und das wird dann verstoffwechselt und es landet alles dann im Blut und dann kann sich der Körper das nehmen. Das ist die Naivität dahinter ist, dass man denkt, die Natur ist so clever, dass sie einem über die Ernährung die optimale Zusammensetzung gibt, damit wir 120 Jahre alt werden. Aber die Realität ist eine andere. Die Natur gibt uns nicht das Optimum, sondern die Natur gibt uns das Minimum. Das heißt, wenn das Minimum möglich ist, dann entsteht Leben. Ja? Und nicht, wenn das Optimum möglich ist. Also, und deswegen denken viele Leute vielleicht, dass es mit der Ernährung geht, aber es stimmt nicht. Die Ernährung gibt uns das Minimum. Wenn wir eine sehr gute Ernährung haben, dann kriegen wir ein bisschen mehr als das Minimum. Das heißt, natürlich ist die Entwicklung in der Welt besser. Wir wissen, dass Leute früher nicht so alt geworden sind, wegen Infektionskrankheiten, aber auch wegen Mangelernährung, weil die Lebensmittel nicht da waren. Dann gab es mal diese optimale Zeit, wo es perfekte Lebensmittel gab. Und jetzt gibt es unsere moderne Zeit, wo die Qualität der Lebensmittel ja schon wieder so weit gesunken ist, dass wir schon definitiv nicht mehr von der optimalen Ernährung sprechen können. Und jetzt ist eben nicht mehr alles in der Ernährung drin. Aber prinzipiell gibt uns schon die Natur nicht das Optimum, weil sie mit dem Minimum angefangen hat, menschliches Leben zu ermöglichen, auch anderes Leben zu ermöglichen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir uns aus dem, was die Natur uns bietet, das Optimum machen mit einer sehr guten Ernährung. Das klappt halt häufig nicht und dann brauchen wir halt einfach Ergänzungsmittel.
Total logisch bisher. Hä? Gut. Atmen, Bewegung, Nukleotide, Aminosäuren. Gut. Da fehlt noch viel.
Da fehlt noch sehr viel und zwar ganz wichtig, und dafür stehe ich eigentlich immer wieder, ist das Thema Öle, Öle, Öle. Mhm. Weil wenn ich jetzt ein Mitochondrium habe oder eine Zelle habe, dann fällt ja auf, dass diese Zelle, dieses Mitochondrium eine Begrenzung hat. Ja, und wenn man sich anschaut, aus was diese Begrenzung ist oder besteht, dann ist es eine Membran. Ja? Unsere Zellen bestehen aus einer Membran drumherum, die Mitochondrien haben eine Membran, die haben sogar zwei Membranen. Und das sind im Endeffekt, wenn man so möchte, die Barrieren. Diese Zellen entscheiden, was in die Zelle reinkommt und was aus der Zelle rauskommt.
Aber das ist jetzt nicht Omega-3 explizit gemeint, oder?
Nein, das ist nicht Omega-3 gemeint. Das ist das, wo ich mich auch manchmal belustigt drüber mache, wenn die Leute immer so sagen, Omega-3, 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 ja, das ist die Fettsäure des Lebens, habe ich auch schon gelesen. Nein, das ist sie definitiv nicht. Weil wir müssen uns jetzt mal die Membran einfach anschauen. Ja, die Membranen sind unterschiedlich, ein bisschen zusammengesetzt. Also die Mitochondrienmembran ist nicht so zusammengesetzt wie eine Zellmembran. Ja, und die Zellmembran einer Herzmuskelzelle ist auch anders zusammengesetzt als die Zellmembran einer Leberzelle. Mhm. Weil jede Zelle hat ihre eigenen Bedürfnisse, ja, weil sie ihre eigenen Funktion hat.
Und ein anderes Milieu.
Genau. Es gibt ja nicht umsonst ungefähr 7000 Fettsäuren, die unser Körper braucht. Und wenn ich jetzt Omega-3 zu mir nehme mit EPA, DHA und ALA und dann sage mit diesen drei Fettsäuren, da kann ich dann perfekt alles aufbauen, ist das natürlich ein Unsinn. Ja, das sind drei Fettsäuren von 7000. Jetzt haben wir schon mal Glück, dass der Körper auch hier in der Lage ist, sich diese Fettsäuren selber zusammenzubauen zum größten Teil. Und dass wir die nicht alle in der Ernährung suchen müssen. Aber es ist auf jeden Fall mal klar, wenn so ein Mitochondrium intakt sein muss, müssen diese Membran intakt sein.
Stabil,
genau. Und wir wissen ja von Fettsäuren, was machen die besonders gerne? Die oxidieren besonders gerne. Jeder kennt das, Öl wird ranzig, schmeckt nicht. Ja, Omega-3 insbesondere. Das heißt, wir haben also schon mal ein Problem mit den Ölen. Wir müssen die immer frisch nehmen, dass sie gut funktionieren. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Thema. Aber es klappt nicht, weil die Leute einfach nicht so viel Öl essen. Wer isst schon gerne Öl? Ja, wer isst schon gerne Lebertran oder richtig ölige Speisen? Und wenn sie Fett essen, dann essen sie das falsche Fett, weil es gibt auch wieder gute Fette und es gibt schlechte Fette. Es gibt die Fette, die wir in unserer Membran brauchen, die die wichtigsten sind und ein paar Fette, die wir für Funktionen brauchen. Und in der Membran, dann schaut man sich doch einfach mal an, ist doch das Naheliegendste, ich schaue doch einfach mal an, aus was besteht so eine Membran in der Regel, ja? Und dann, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass Fett Nummer 1 in einer Membran heißt Phospholipid. Phospholipide sind also die wichtigsten Fettsäuren und nicht die Omega-3-Fettsäuren und auch nicht die Ölsäure oder sonst eine Fettsäure, sondern die Membran besteht zum größten Teil aus Phospholipiden. Also ist das meine Fettsäure Nummer 1 und die ist zum Beispiel sehr stark im Eigelb drin. Ja, da habe ich ganz viele Phospholipide. Warum hat das Ei wohl so viel Phospholipide? Ja. Weil es wohl die wichtigste Fettsäure ist. Ja. Und dann als nächstes kommen andere Fettsäuren. Dann kommt irgendwo Omega-3 dann mit ins Spiel. Dann kommt die Ölsäure mit ins Spiel. Die Nervonsäure kommt mit ins Spiel. Die sogenannten Keto-Fette kommen mit ins Spiel, die ich zum Beispiel in der Butter finde. Das Cholesterin kommt mit ins Spiel. Also meine Membran besteht immer aus vielen verschiedenen Fettsäuren. Ich sage immer, Leinöl ist wichtig wegen Alpha, wegen ALA, der Fischöl wegen DHA, EPA, Olivenöl ist wichtig wegen der Ölsäure. Aber ich brauche auch meine Avocado und wegen der Nervonsäure zum Beispiel. Also ich muss auch eine Komplexität in meiner Ernährung haben, damit ich das alles bekomme. Und ich brauche mein Eigelb für meine Phospholipide. Und ich brauche ganz viele Antioxidantien, dass die ganzen Fettsäuren nicht oxidieren, weil ich möchte sie ja nicht oxidiert haben, sondern ich möchte sie ja im normalen Zustand aufnehmen. Ich will ja kein ranziges Fett einbauen, dann bringt mir das nicht. Und wenn ich jetzt krank bin, dann habe ich ja genau das Problem. Ich habe ranzige Fette, ich habe oxidierte Fettsäuren in meinem Membran, das kann man auch sehr schön messen. Und dann muss ich die durch gesunde Fettsäuren austauschen. Und das geht mit der Ernährung oft sehr schwierig und dann brauche ich halt auch eine Substitution. Und dann muss ich mir halt einen Ölplan machen. Und so der dritte Stoff, den ich für extrem wichtig halte, sind eben diese Öle, Öle, Öle.
Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana.
Okay, gut. Aber da würdest du auf Qualität setzen. Das ist jetzt nicht etwas, was du in einem irgendwo kaufst, also oder selber produzierst, Öle.
Wir produzieren auch oder wir sorgen, also ich persönlich, also jetzt bei mir zu Hause produziere ich sie nicht selber, weil da habe ich keine Möglichkeit. Aber wir holen unsere Öle jetzt bei zum Beispiel, wenn ich mir die kaufe, natürlich von Produzenten, die ich gut kenne, oder ich hole sie mir auch. In meiner Firma jetzt speziell lasse ich sie auch von guten Herstellern produzieren.
Ihr habt in der Firma auch solche Öle?
Ja.
Also ich habe nur mal MCT gesehen, glaube ich, bei euch, oder?
Nein, wir haben zwei verschiedene Olivenöle, also beides sehr gute Qualität. Wir haben ein Leinöl, wir haben ein MCT-Öl, wir haben ein veganes Öl.
Und wie bringst du das Eigelb? Eigelb ist einfach eine Empfehlung an Patienten. Er isst viel Eigelb, oder?
Eigelb, immer aus Bio-Eiern,
ja,
ganz klar. Also die sollen Bio-Eier, es gibt Phospholipide, die kann man ja aus Lecithin zum Beispiel gewinnen. Es gibt aber auch Phospholipide aus Eigelb. Also es gibt sogar eine Firma, die Phospholipide aus Eigelb herstellt. Die sind gerade dran, das ist gerade in der Entwicklung und kommt relativ bald auch auf den Markt.
Wirklich?
Ja, ja.
Das heißt, ich habe eine Flasche mit Eigelb?
Mit Eigelb Phospholipiden, richtig. Aus Eiern gewonnen.
Wirklich?
Ja, das ist dann auch die absolute Krönung, würde ich sagen. Das ist dann am nächsten.
Das kommt dann, das wirst du auch mitentwickeln?
Das ist gerade in der Entwicklung und dürfte so in ein paar Monaten.
Ich dachte gerade, das ist ja doof. Ich meine, wenn du jetzt jedem sagst, da irgendein kranker Mensch isst 10 Eier am Tag, also nur das Eigelb.
Ich sage denen tatsächlich manchmal, esst 10 Eier am Tag und dann sage ich auch noch mit flüssigem Eigelb. Weil wenn ich meine Eigelb so richtig koche, ja, dann wird das ja hart. Mhm. Und ich will ja die richtige Fluidität haben. Und die Natur hat natürlich nicht vorgesehen, dass wir unser Ei kochen. Ja, wenn so ein Vogel zum Beispiel irgendwie aus dem Nest von einem anderen Vogel ein Ei klaut, dann geht er ja auch nicht hin und sagt, ich brate mir jetzt mal das Ei oder ich koche das und esse es dann, sondern der isst es natürlich so, wie es da ist, also roh. Weil das natürlich die beste Verwertbarkeit hat, ist klar. Ja, je mehr wir es verändern, je mehr wir es kochen, desto schwieriger wird es mit der Aufnahme insbesondere oder auch mit der Qualität beim Eigelb. Mhm. Das Eigelb ist besonders anfällig dann, dass es eben nicht mehr so gut aufgenommen werden kann. Mhm. Und deswegen esse ich persönlich, weil ich es jetzt roh jetzt auch nicht immer mag, also ich tue es mir manchmal in Quark reintun und dann mit Quark zusammen machen. Und oder andere Möglichkeiten, man kann es auch mal trinken, in einem Shake, in einem Lubrikator kann man sich
machen. Ich habe es gerne mit dem Salat.
Ja, oder
zwei, drei verschiedene Öle da.
Genau. Gut. So auch nicht so schlecht. Aber was wollte ich jetzt sagen?
Also ich werde noch eine Zusammenfassung auf YouTube legen von dem, was wir jetzt gerade sagen. Ich schreibe mir alles auf, alle Produkte, hören Sie einfach nur zu. Ich schreibe und am Schluss können Sie es ablesen. Ja?
Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte.
Gut.
Ich mache mir manchmal Spiegeleier schlicht und einfach, die ich nicht allzu lange in der Pfanne habe, damit das Eigelb flüssig bleibt. Klar. Oder weichgekochte Eier.
Ja, 3 Minuten Eier.
Genau.
Gut, okay. Nur esse ich da 3 Minuten Eier, bin satt.
Ja, ich sage manchmal kranken Patienten tatsächlich 5 bis 10 Eier am Tag. Also manchmal sage ich einfach 10, weil ich weiß, dann essen sie 5. Oder ich sage 5, weil ich weiß, dass sie 3 essen. Mit 3 wäre ich dann echt happy, wenn sie wirklich 3 Eier am Tag essen würden.
Du sagst uns hier eigentlich nicht nur einen Präventionsansatz, sondern eigentlich auch schon das Erfolgskonzept von deiner Praxis, gell?
Ja, das ist tatsächlich das Erfolgskonzept. Nicht nur von meiner Praxis, es ist sogar das Erfolgskonzept von den Behörden, wenn du so möchtest. Weil die Behörden sagen ja immer, eine ausgewogene, gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Und Eier sind genau das. Ja, das heißt, man kann ja vieles wirklich damit machen. Dieser Ansatz, abwechslungsreich, gesund, ist ja gar nicht falsch. Ja.
Wir gehen jetzt nicht auf das Thema ein, dass die Behörden auch sagen, ja, nicht Eier essen oder zu viel wegen Cholesterin und bla bla bla. Das lassen wir jetzt mal sein. Wir haben es nämlich jetzt verstanden, was du gesagt hast. Gut, nächster Punkt. Das hört sich alles ja noch einfach an. Ich hoffe, es gibt dann alles ein All-in-One-Produkt, wo alles drin wäre. Aber gehen wir weiter.
Ja, was brauche ich als nächstes? Also wir haben jetzt die Nukleotide, die Aminosäuren, wir haben jetzt die Öle. Mhm. Jetzt fehlt noch ein ganz wichtiger Baustein, damit das Ganze funktioniert, und das sind die Mineralstoffe und Spurenelemente. Warum sind die so wichtig? Und das ist wirklich, wenn man das einmal verstanden hat, ist das auch im Mindset ein Game Changer. Wir sitzen hier in einem Raum, da läuft eine Kamera, hier ist Licht, und was wir hier verwenden, das ist Strom. Ja? Und jetzt gibt es immer noch Leute, die glauben, dass der Mensch den Strom erfunden hat. Ja? Aber wir können nichts erfinden, was die Natur nicht schon vor uns erfunden hat. Das heißt, in dieser Welt gab es schon lange, bevor wir den Strom entdeckt haben, gab es schon Strom. Denn unser Körper läuft mit Strom. Mhm. Wenn man sich überlegt, oh, was redet er jetzt da? Ah ja, da war ja das EKG, da messe ich ja die Stromkurve des Herzens. Oder es ist EEG, wo ich die Stromkurven vom Gehirn messe. Aber wir haben nicht nur im Gehirn Strom und nicht nur im Herzen Strom, wir haben in jeder Zelle Strom. Das heißt, jede Zelle wird von Strom durchflutet. Und wir werden geboren mit einer gewissen Anzahl an Millivolt und einer gewissen, also einer gewissen Spannung in den Zellen. Und wir werden geboren mit einer gewissen Stärke an Strom, mit Ionenströmen. Man nennt das Ionenströme, die durch uns durchlaufen. Und je älter wir werden, desto mehr sinken beide Sachen. So die Voltage, wie man so schön sagt, also die Spannung sinkt. Mhm. Ja, zum Beispiel über den Zellmembran. Und die Ionenströme werden weniger. Und das ist eigentlich das, was Altern tatsächlich ist. Und diesen Teil, wenn man den jetzt sich weiterdenkt, wie wird denn Strom in unserem Körper geleitet? Ja, wie kann der denn fließen? Und dann kommen wir zum Begriff, der eigentlich auch jeder kennt, aber nie drüber nachdenkt, mit Elektrolyten. Mhm. Hat jeder schon mal gehört, ja, es gibt Elektrolyte. Ja, und die Bioelektrizität, wie man das nennt, die hängt halt eben an den Elektrolyten, die hängt an Mineralstoffen und Spurenelementen. Wir wissen hier, die Kabel, da ist Kupfer drin, ja. Also wir leiten in unseren Stromkabel mit Kupfer den Strom. Auch unser Körper verwendet unsere Mineralstoffe und Spurenelemente, um Ionen zu transportieren, um Strom zu leiten. Und deswegen ist ein Mangel an Mineralstoffen und Spurenelementen ein riesiges Problem, weil dann kann ich den Strom nicht leiten. Kein Jod, Problem mit der Schilddrüse. Kein Chrom, Problem mit der Bauchspeicheldrüse. Kein Magnesium, Problem mit ganz vielen. Kein Calcium, Problem mit der Muskulatur etc. Ja. Das heißt, jetzt ist die Frage, haben wir in der ausgewogenen und gesunden Ernährung genügend Mineralstoffe und Spurenelemente? Haben die Leute alle Krämpfe? Ja, tut ihnen die Muskulatur ständig weh? Haben sie Schilddrüsenprobleme? Natürlich. Ein Grund ist tatsächlich, in der Ernährung ist heute nicht mehr genügend von diesen Mineralstoffen, Spurenelementen drin. Ein anderer Grund, wir haben leider in der Umwelt zu viel Schwermetalle. Und Schwermetalle und Mineralstoffe konkurrieren an den Rezeptoren, in den Enzymen miteinander. Das heißt, es kann einfach passieren, dass zum Beispiel das Spurenelement Jod durch Quecksilber ersetzt wird in einem Enzym. Und dann fließt der Strom nicht mehr so, wie er fließen sollte, sondern dann ist der Strom in seiner Funktion verändert, blockiert. Und das führt dann eben zu Fehlströmen und dementsprechend kann die Zelle nicht mehr richtig arbeiten. Das ist ganz logisch, wenn hier das Licht dauernd flackern würde, können wir nicht mehr richtig arbeiten. Oder wenn der Computerbildschirm dauernd flackert, mal an, mal ausgeht, dann sehen wir nicht mehr das Richtige. Und genauso ist es in der Zelle. Wenn Mineralstoffe nicht da sind, wenn Giftstoffe oder Schwermetalle da sind, dann verändert sich im Endeffekt der Stromfluss und die Funktion geht baden. Und deswegen ist im nächsten Schritt einfach die Substitution von Mineralstoffen und Spurenelementen essentiell, wenn man gesund sein möchte oder wenn man Langlebigkeit haben möchte.
Ist es ein Cocktail von Mineralien, wo du drin hast oder bevorzugst oder explizit irgendwie 3, 4 spezielle?
Nein, es gibt diese klassische Elektrolytmischung, wo man tatsächlich mit Magnesium reingeht, mit Natrium, Kalium reingeht, vielleicht noch ein bisschen Calcium oder Chlor mit dabei hat, also Natriumchlorid in dem Fall, ne, in der Kombination, also wo dann diese klassischen Elektrolyte drin sind, das kann man nehmen, das ist auch mal eine Möglichkeit. Und dann gibt es aber auch die ganzen Mineralstoffe und Spurenelemente, die dann noch on top dazukommen, insbesondere die ganzen Spurenelemente, da gibt es ja um die 80 Stück. Und da braucht man schon einen Cocktail. Da sollte man ein Komplexprodukt nehmen, wo sowohl die Elektrolyte, die Mineralstoffe und die Spurenelemente in der Regel oder in der Komplexität relativ hoch vorhanden sind. Weil wir wissen ja jetzt nicht, welches Spurenelement uns gerade fehlt. Das können wir ja gar nicht so sagen. Ja. Und du kannst nicht jeden Tag zum Arzt gehen und sagen, messen wir meine ganzen Spurenelemente durch, weil dann bist du, keine Ahnung, 1.000 Euro los. Und im Endeffekt erbringt es dir auch nichts, weil das sich ja täglich ändert.
Also ich gebe dem Körper lieber den Cocktail und er kann sich das nehmen, was er wirklich braucht. Genau. Der Rest wird ja ausgeschieden. Ja?
Richtig.
Weil genau das ist das, was mich immer nervt. Dann heißt es wieder, du brauchst, praktisch jeder braucht Zink, jeder braucht Selen, Folsäure unbedingt. Und dann heißt es wieder das und Magnesium hat auch jeder einen Mangel. Und dann hast du da Dosen an Dosen, da, oder?
Ja.
Und dann hast du trotzdem das entscheidende Mineral vielleicht doch nicht.
Hä? Genau. Und das ist dann wie beim Autohersteller mit seinen Fließbändern, ja. Das heißt, du hast 4 Mineralstoffe oder 6 Spurenelemente sind da und das 7. Spurenelement fehlt und dann wird halt irgendwo, wird dann die Produktion runterreguliert, ne? Das ist ganz klar, wenn ich beim Autohersteller bin und ich habe 100 Motoren und ich habe 90 Lenkräder, dann kriege ich 90 Autos raus. Und 10 Motoren liegen rum. Und in der Zelle ist es genauso. Wenn an einer Stelle nicht genügend Material vorhanden ist, dann stockt sich das, dann stauen sich die Moleküle davor. Mhm. Ja. Das heißt, die Zelle muss diese Moleküle irgendwo hin tun, es wird Platz dafür verbraucht. Und unter Umständen passieren dann sogar andere Verbindungen, andere Reaktionen und ich kriege irgendwelche anderen Moleküle, die ich gar nicht haben will. Ja. Das ist also immer ungünstig, wenn ich nicht von allen Stoffen die auch gleiche, ungefähr die gleiche Menge habe, damit es diese Kette sozusagen immer schön ist, gemütlich weitergeht, ja, und nicht irgendwo zum Stocken kommt, diese Stoffwechselkette.
Gut, also es ist auch irgendwie durch naiv zu meinen, dass wir durch die ausgewogene Ernährung an einer Supplementierung davon kommen können, sondern die Ernährung heutzutage bietet diesen Cocktail nicht mehr an. Sind das Fakten?
Das sind Fakten, also zumindest bei uns in der westlichen Welt.
Also man muss es nehmen.
Ja, in der westlichen Welt sind es Fakten. Wir können jetzt diskutieren, ob irgendjemand, der wirklich eine biologische Landwirtschaft hat, auf dem Bauernhof lebt, sich sportlich ist, arbeitet, körperlich anstrengend arbeitet, also genügend Sauerstoff kriegt, genügend Bewegung bekommt, wirklich super gesunde Ernährung hat. Ja, die gibt es. Es gibt auch Leute, die ohne Supplemente 120 Jahre alt werden. Ja, in den Dolomiten, irgendwo schön an der frischen Luft, auf dem eigenen Bauernhof. Aber das sind ja nicht die Standard, das sind nicht die Standardpopulationen. Mhm. Ja, der Stadtmensch zum Beispiel, der das nicht hat, der braucht eine vernünftige Supplementierung heutzutage, weil die Lebensmittelqualität gesunken ist oder weil er sie sich, wenn er sie selbst kaufen könnte, weil die Bio-Supermärkte werden glücklicherweise immer besser, es gibt immer mehr Bio-Anbau, dann ist das natürlich auch ein Preis, der da draufsteht. Ja. Also ich habe wirklich neulich vor 2 Wochen gedacht, ich lese nicht richtig. Ich war es gewohnt, bei mir in München Bio-Eier für 5 Euro zu kaufen, ja, 10 Stück. Und das fand ich schon teuer, weil sie kosten manchmal bei manchen Orten kosten 10 Eier 1,99. Ja. Und dann habe ich da 10 Bio-Eier gesehen für 7,99, da war ich dann schon sprachlos. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass alles ja so teuer geworden ist, ja, dann versuch dich mal ausreichend und gesund mit biologischer Ernährung heutzutage zu ernähren, wenn du noch 2 Kinder ernähren musst, eine Stadtwohnung bezahlen musst und so weiter und so weiter.
Ja, gut, Mineralien geben wir durch, Spurenelemente sind drin. Sind wir da schon durch? Ach, übrigens, das kommt mir noch in den Sinn. Du hast nämlich vorhin auch gesagt, manchmal ist es so, dass ein Schwermetall ein anderes Molekül verdrängt. Mhm. Dann hat man ja eigentlich nur schon wieder einen Therapieansatz gehört. He? Man muss es ja wahrscheinlich beim kranken Patienten die Schwermetall rausnehmen, damit das andere Mineral reinkommt und die Elektrolyte wieder funktioniert, oder?
Es ist so, dass man 2 Wege gehen kann. Man kann also tatsächlich eine therapeutische Entgiftung machen, ja. Dass man hergeht und sagt, ich mache irgendein Verfahren, mit dem ich mich gut entgiften kann. Oder man versucht es über Ernährung auch mit der Entgiftung. Gibt es ja auch sekundäre Pflanzenstoffe, die das machen können. Es gibt die Öle, die gut entgiften können, die Phospholipide zum Beispiel sind hervorragende Entgifter. Aber es ist einfach tatsächlich, je kränker man ist, desto schwieriger ist es tatsächlich, sich auf natürliche Art und Weise zu entgiften, zum Beispiel in die Sauna zu gehen oder solche Sachen zu machen, weil der kranke Mann hat weder die Energie dafür, noch die Zeit dafür, in der Regel nicht das Geld dafür, er kann die Intensität nicht umsetzen, die er braucht. Das heißt, am besten so früh wie möglich damit anfangen, wenn man jung ist, ja, damit man dann am Alter eben nicht so viel Supplemente nehmen muss oder nicht so viel Medikamente nehmen muss. Je früh anfängt, hat mehr vom Leben, heißt ja da in dem Fall dann.
Vielleicht noch kurz eine Geschichte am Rande. Vor 10 Jahren ungefähr hatte ich hier in diesem Raum hinten, wo die Regie gerade war, war ein Patient und der hat mir mal dazu was geschildert. Seit Jahren hat er Schwindel. Niemand kann ihm helfen und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, oder? Und da dachte ich einfach nur, weil ich mich da im Wasser gut ausgekannt habe und dachte, Elektrolyte im Wasser brauche ich ja, sonst fließen die Elektronen nicht. Ich habe gedacht, ob ich ihm mal ein bisschen Meersalz im Bier geben darf. Er nimmt das bisschen Meersalz, er glaubt, der Schwindel ist weg.
Ja.
Salzarme Ernährung.
Ja, selbstverständlich. Kann passieren. Also wir wissen ja, dass Meersalz in größeren Mengen auch schädlich ist, aber ein Schluck auf jeden Fall nicht. Ja, weil es gibt ja auch tatsächlich Therapien, wo man sehr viel Salz gibt. Beim Salz kann man jetzt wieder lange reden. Was ist eigentlich ein gutes Salz? Ja, also ein gutes Salz ist schlicht und einfach ein unverarbeitetes Salz, das auch Spurenelemente enthält. Mhm. Ein klassisches gutes Salz enthält 92% Natriumchlorid und 8% andere Spurenelemente. Und wenn ich jetzt ein verarbeitetes Salz nehme, was als 99,9% aus Natriumchlorid besteht, dann habe ich nicht dasselbe. Ja. Und also muss man sich zum Beispiel ein Halitsalz holen oder Meersalz holen, um da einfach die richtige Qualität zu haben.
Okay, gut, Mineralienspuren sind durch. Nächster Punkt, gibt es noch was?
Natürlich, wir wissen ja, es gibt ja eine Stoffgruppe, die immer gehypt wird, die jeder weiß, dass er sie nehmen muss. Da bin ich jetzt nicht so der große Fan von, das sind die Vitamine, aber es gibt ja auch noch die Vitaminoide. Und das sind die vitaminähnlichen Moleküle, wie zum Beispiel Q10, ja, oder PQQ oder Alpha-Liponsäure. Also einfach Stoffe, die so vitaminähnliche Wirkungen haben, aber einfach nicht zu den Vitaminen gehören. Und natürlich brauchen wir Vitamine. Aber ich würde jetzt sagen, das wird dann schwierig jetzt mit den Vitaminen, weil da ist es wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen, wie viel brauche ich jetzt von was. Wichtig ist aber diese anderen Moleküle, die es noch gibt, die Vitamine, Vitaminoide und Sonstiges, die müsste man eigentlich in so ein Komplexprodukt nehmen. Ja, da bräuchte man jemanden, der da wirklich Ahnung hat und sagt, hier habe ich mal 30, 40 wirklich noch wichtige Moleküle zusammengestellt, die man einfach braucht für den gesunden Stoffwechsel, wo eben diese Vitamine, Vitaminoide und noch ein paar andere Sachen drin sind, wie zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, die ja auch noch ganz wichtig sind, die man auch nehmen sollte, weil die im Redox-Bereich wichtig sind. Also die sind sehr stark dabei zu regulieren, ob ich gerade Oxidation brauche oder ob ich gerade Antioxidation in meinem Körper brauche.
Sekundäre Pflanzenstoffe sind Ballaststoffe, oder? Wenn ich ballaststoffreich esse.
Nee, sekundäre Pflanzenstoffe sind diese Farbstoffe vom Gemüse und vom Obst. Das heißt, wenn es
farbig essen.
Genau. Ja. Wenn das Obst rot ist zum Beispiel, dann könnte Weintraube OPC. Ne? Okay. Wenn ich Lachsfarbe habe, dann ist es vielleicht Astaxanthin. Mhm. Oder wenn ich eine Tomate habe, dann ist es Lycopin. Ne, das sind die sekundären Pflanzenstoffe. Ja. Und die sekundären Pflanzenstoffe und die Vitamine, die haben halt vielfältige Aufgaben, aber eine der wichtigsten Aufgaben ist die Regulation vom Redox-System. Das heißt, Antioxidantien und Oxidantien gibt es und ich muss das immer regulieren, weil der Körper braucht beides. Manchmal muss er oxidiert werden, manchmal muss er reduziert werden und dann brauche ich eben diese Regulation und das machen sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine. Die sorgen dafür im Endeffekt, dass Elektronen auf diese Moleküle übertragen werden können oder von diesen Molekülen abgegeben werden können, dass der Körper sich eben selber regulieren kann. Und da brauche ich einfach so ein richtig gutes Komplexprodukt, weil es macht keinen Sinn, Vitamin A, D, E, K, die 8B-Vitamine, die ganzen Vitaminoide wie Q10, PQQ. Es macht einfach keinen Sinn, die alle mit einer Dose zu haben.
Ja.
Weil dann bin ich ja schon bei 20 Dosen nur dafür.
Noch,
ja.
Ja, noch schlimmer. Also das gibt's auch.
Das gibt's auch noch. Es gibt ja...
Es gibt ein Produkt, wo diese Vitamine, alles drin ist.
Ja, gibt's auch.
Mit D3?
Mit D3.
Wo mich eigentlich abdeckt.
Genau,
wo es gut, ja cool.
Wo es gut abdeckt.
Wirklich?
Ja.
Das gibt's ja nicht.
Oh. Es kann sein, dass das eine oder, also man muss halt bei diesen Komplexpräparaten halt schon wissen, es kann schon sein, dass das eine oder andere Vitamine im besonderen Fall bei dem Kunden nicht ausreicht.
Ja. Wir reden von gesunden Menschen.
Genau, beim Gesunden. Und dann muss man eventuell, gerade Vitamin D zum Beispiel, da muss man eventuell noch mehr nehmen. Da muss man nochmal wirklich ein Einzelprodukt nehmen. Wenn ich jetzt im Bergbau arbeite und den ganzen Tag unter Tage arbeite und dann abends ist es dunkel, wenn ich wieder rauskomme, ja, dann kann ich mir sogar im Sommer überlegen, ob ich nicht ein Vitamin D brauche. Ja. Also das muss dann jeder individuell für sich entscheiden. Aber für den Standardmenschen gibt es solche Produkte, die man nehmen kann. Und wenn der dann auch noch regelmäßig atmet in der Sonne, dann wird das ausreichen.
Ich bin gerade sehr, sehr positiv überrascht. Es hört sich im Moment natürlich schon wieder ein bisschen kompliziert an. Das Ziel dieser Sendung ist es nicht, dass es kompliziert ist, aber es ist wichtig, dass wir Kompetenz bekommen durch diese Sendung. Und bisher habe ich wahnsinnig viel gelernt, fasse es dann auch am Schluss nochmals zusammen. Aber reicht's langsam?
Es reicht. Es gibt noch eine Stoffgruppe, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, weil ich sie auch für sehr wichtig halte und du wirst mir sofort zustimmen, weil du hast es auch schon angesprochen. Wir sind ja am Ende auch noch Wesen, die verdauen müssen. Ja, das heißt, wir essen ja etwas und müssen das verdauen. Und was brauchen wir für Verdauung? Wir brauchen vernünftige Bakterien. Ja. Und die sind natürlich noch extrem wichtig. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass unser Darm die richtigen Darmbakterien hat. und auch die richtigen Ballaststoffe kriegt. Und deswegen kann man getrost sagen, wenn jetzt Leute tatsächlich viele Darmprobleme haben, wenn sie Blähungen haben, wenn sie Völlegefühle haben, oder auch wenn sie gesund sind und sie tun sich bei der Verdauung schwierig aus irgendwelchen Gründen, dann kann es sein, dass die Ballaststoffmenge in den Lebensmitteln, die sie zu sich nehmen, nicht ausreicht. Dann kann es aber auch sein, dass sie nicht die richtigen Bakterien haben, dass sie vielleicht zu viele pathologische haben oder zu wenig gute Bakterien haben. Deswegen bin ich ein großer Freund von Bakterien in der Ernährung. Das kann man machen mit fermentierten Lebensmitteln. Ja, wir kennen Miso, wir kennen Kimchi, wir kennen Sauerkraut bei uns in dieser Region. Und jede oder fermentierte Milchprodukte wie Kefir, ja, jede Gegend, wo man lebt auf dieser Welt, hat diese fermentierten Produkte alle. Überall hat man entdeckt, fermentierte Produkte machen Sinn.
Außer man pasteurisiert.
Genau, außer man pasteurisiert.
Dann ist wieder tot alles.
Dann ist wieder tot. Aber grundsätzlich, ja, gibt es überall bei den Japanern, die haben ihr Miso und ihr Kimchi und keine Ahnung. In Osteuropa hat man, fermentiert man Milch zum Beispiel sehr viel. Und deswegen fermentierte Produkte sind einfach wichtig für die Ernährung. Und wenn man das eben nicht zu sich nehmen möchte oder kann, und Darmthemen hat oder Darmvorsorge machen will, dann besorgt man sich einfach ein anständiges Probiotika und ein anständiges Präbiotika. Probiotika sind die Darmbakterien, Präbiotika wären die Ballaststoffe. Beides, wie gesagt, auch mit Ernährung möglich, fermentierte Lebensmittel und ballaststoffreiche Obst und Gemüse. Und man hätte das auch mit der Ernährung abgedeckt, aber man kann es eben auch mit Supplementen abdecken.
Mhm. Gut, aber nur auf ballaststoffreiche Ernährung zu setzen und zu hoffen, dass daraus, aus dieser Umstellung der Ernährung, auch die richtigen Bakterien dann sich bilden, weil sie das richtige Futter kriegen und Kolonien bauen, das geht schon auch, oder?
Das kann sehr gut funktionieren.
Gut, ja. Muss aber nicht. Also es ist ein mühsamerer Weg, als wenn man sagt, ich habe zwar eine Baustelle, ich zum Beispiel habe eine Histaminproblematik entwickelt in meinem Alter, toll, oder? Das heißt, nur die Umstellung auf mehr Ballaststoffe ist ein mühsamerer Weg, als wenn ich jetzt Ballaststoffe und Probiotikum gebe.
Ja? Genau, ich nehme Probiotika, ich gebe Ballaststoffe, die Kombination ist optimal. Mit den Ballaststoffen füttere ich die guten Bakterien und die Probiotika, da gebe ich gleich mal ein paar gute Bakterien dazu. Mhm. Ist wie wenn ich in der Wüste bin und ich finde eine Oase und ich möchte die Oase besiedeln, dann kann ich natürlich Lebensmittel hinstellen, zwei Menschen hinstellen und kann warten, bis die sich vermehrt haben, ja. Dauert halt ein paar Generationen.
Bis dann ja, so ich hab's verstanden.
Dauert ein paar Generationen. Oder ich bringe halt gleich 100 Menschen in die Oase und stell dann noch schöne Ballaststoffe hin. Dann geht's halt schneller.
Ne? Ja, ist okay. Gut, ich hab's verstanden. Gut. Also, das ist eine unfassbar wertvolle 8 Themen gewesen gerade. Und jetzt gehen wir mal in die... Wie klein kriegen wir das zusammen, was wir jetzt alles schlucken müssten? Also nochmals... Wir haben mit Atmen angefangen, mit Bewegung angegangen und dann sind wir weitergegangen in die Nukleotide und Aminosäuren, Öl. Also sag mir einfach, mit welchem gibt es ein Produkt, wo du sagen kannst, da ist beides drin oder sind das zwei einzeln?
Also bei dem Thema Nukleotide und Aminosäuren würde ich das EAP nehmen.
EAP.
EAP. EAP heißt exombasierte Aminosäurenmischung mit Nukleotiden. Ah. Das ist im Endeffekt... Es gibt die ersten Studien.
Das kenne ich, das Produkt.
Mhm. Es gibt die ersten Studien aus vor allem den aus China, wo man eben sich mal die optimale Zusammensetzung der aller 20 Aminosäuren des Menschen angeschaut hat, die Eiweiße aufbauen. Ja? Und das hat ja bis jetzt gefehlt. Es gab jetzt schon Studien mit den 8 essentiellen mit der optimalen Zusammensetzung, aber jetzt sind es alle 20 wurde jetzt analysiert und da gibt es die ersten Arbeiten. Und da gibt es jetzt Formulierungen, wo die so ziemlich perfekt kombiniert sind. Und die Nukleotide, da hat ja der Herr Köppel schon große Vorarbeit geleistet, die haben ja auch schon die Zusammensetzung, die einigermaßen optimale Zusammensetzung gefunden im Nukleotidbereich. Das heißt, und das EAP ist ein Produkt, was die Nukleotide in deren perfekten oder perfekt kann man immer nicht sagen, weil nichts ist perfekt, aber in der annähernd eine sehr sehr guten Zusammensetzung hat, ja, die auf die Menschen sehr gut passt und die Aminosäuren in einer auf die Menschen sehr gut zugeschnittenen Formulierung hat und die beiden kombiniert ist natürlich super, weil ich habe meine 5 Nukleotide, ich habe meine 20 Aminosäuren, das Ganze in einem Produkt, dann habe ich schon mal 25 Mikronährstoffe abgedeckt.
Wieso 25 Mikronährstoffe?
20 Aminosäuren, 5 Nukleotide.
Ah, das sind ja auch Mikronährstoffe. Ja. Ah, gut, okay. Super. Gut, dann gehen wir zum zweiten. Da hast du gesagt, Leinöl, Omega-3, Olivenöl und das Eigelb zum Trinken am liebsten.
Genau, da haben wir die Öle. Mhm. Und bei den Ölen, da muss man es irgendwie runterbrechen. Also mit einem Öl geht's irgendwie nicht. Ja, ich brauche meine Phospholipide, dann nehme ich mein Eigelb oder ich nehme ein Produkt, wo die Phospholipide drin sind. Da gibt's ja viele Formulierungen. Also zum Beispiel Grillöl wäre so ein reichhaltiges Produkt mit Phospholipiden oder Omega-3-Öl enthält Phospholipide. Aber wenn man gesund ist, ist das wahrscheinlich ausreichend. Wenn man Probleme hat, sollte man vielleicht noch ein extra Phospholipid-Produkt nehmen. Zum Beispiel eins, was antientzündlich noch ist, wäre der Lipo-Curcumin-Booster. Oder eins, was bei der Entgiftung unterstützt, wäre der Lipo-Glutathion-Booster von der Firma MitoCare. Die wären zum Beispiel dafür geeignet, das zu machen.
Und wie heißt der?
Lipo Curcumin-Booster.
Ach, Curcumin.
Curcumin, weil das ist dann Boost. Gleichzeitig antientzündlich für gut. Die Membranen oder okay. Der Lipoglutathion-Booster, der ist dann gleichzeitig gut für das Entgiftungssystem. Und mit denen kann ich dann die anderen Öle kombinieren und natürlich brauche ich dann ein anständiges Omega-3-Öl, weil Omega-3 ist ein Riesenthema. Da gibt es das Premium Natural Omega-3-Öl zum Beispiel. Und ich brauche ein sehr gutes Bio-Leinöl und ich brauche ein sehr gutes Olivenöl und dann eventuell, wenn ich möchte, natürlich noch Butter oder MCT-Öl, die kann ich noch mit kombinieren, auch mal ein gutes Hanföl. Aus den Ölen nehme ich mir einfach mein Portfolio, was ich
noch
mag. Bock.
Genau, nach Lust. Einfach Omega-3 plus diese, genau. Und du hast gesagt, es gibt aber irgendwann mal noch diese Eigelb-Drink.
Genau, es gibt irgendwann mal noch ein Eigelb-Phospholipid-Produkt. Das ist dann das Nonplusultra, das soll 2026 auf den Markt kommen. Und da fiebere ich auch schon hin.
Gut, du haltest uns auf dem Laufenden. Hä?
Ja.
Im Moment würden wir uns einfach sagen, das ist ein Omega-3, was man kaufen muss, oder ein Lipo-Curcumin-Booster.
Genau.
Und dann der Rest ist ja eigentlich sauber ein Haushalt. Gutes Leinöl, gutes Olivenöl, Butter, MCT. Gut.
Perfekt.
Okay. Also haben wir im Moment hier ein zweites Produkt, das ist das Omega-3 und wir haben diesen Lipo-Curcumin-Booster. Da sind wir jetzt schon bei drei Produkten.
Genau, da bin ich schon mal sehr gut aufgestellt. Und jetzt natürlich das Nonplusultra im Bereich des Stromes.
Ne? Jawohl, Mineralien und Spurenelemente.
Genau. Mineralstoffe und Spurenelemente und da haben wir ein Produkt, das heißt Premium-Minerale. Und das ist eine Kombination aus ganz vielen Mineralstoffen und Spurenelementen, auch mit drei verschiedenen Magnesiumformen. Es gibt ja Magnesium, ist ja gebunden an Salze oder an Aminosäuren. Und das ist immer gut, wenn man eine Varietät hat, weil auch da unterschiedliche Verbindungen unterschiedlich gut und effektiv wirken in unterschiedlichen Kompartimenten. Also es ist auch nicht gut, immer nur eine einzige Magnesiumverbindung zu nehmen, sondern man sollte unterschiedliche Magnesiumverbindungen nehmen. Mhm. Und das ist dann von Vorteil, wenn man da auch da sozusagen diese Vielfalt wahrt. Mhm. Also da würde ich sagen, wenn man Premium-Minerale nimmt, ist man ganz gut aufgestellt.
Danke. Dann kommen wir zur Nummer 7, sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine. Da hast du mich ja überrascht damit, dass du gesagt hast, das gibt doch auch einen Cocktail, wo alles drin ist.
Ja, da habe ich mich immer ganz schwer getan am Anfang. Wie kriege ich jetzt meine 13 Vitamine? Wie kriege ich meine Vitaminoide? Wie kriege ich die sekundären Pflanzenstoffe, die ja alle irgendwie im Bereich des Redox-Systems, also grüne und schwarze Banane, unterwegs sind, dass ich meine optimale gelbe Banane immer supporten kann. Ja, dass es immer so ist, dass ich nicht zu viel oxidiere, aber auch nicht zu wenig oxidiere, weil ich brauche beides im Körper. Ja, wenn ich Sport mache, mache ich ja bewusst Oxidation, damit der Körper sich hinterher repariert. Dafür brauche ich aber dann wieder die Antioxidantien. Und deswegen braucht man diese Regulatoren. Und das sind eben die sekundären Pflanzenstoffe, das sind die Vitamine, Vitaminoide. Und das Produkt habe ich Mitochondrien-Formula Sport genannt, weil das Redox-System ist ja am wichtigsten in den Mitochondrien. In den Mitochondrien muss ich dafür sorgen, dass das Redox-System am allerbesten funktioniert. Und deswegen haben wir das Mitochondrien-Formula Sport genannt, weil es auch so gut dosiert ist, dass auch Sportler, die erhöhten solchen Belastungen ausgesetzt sind, damit perfekt versorgt sind.
Schon verrückt. Weißt du, ohne diese Sendung hätte ich nie erfahren, was das Mitochondrien-Sport für ein Produkt ist. Ne? Nie. Weiß auch niemand.
Weiß niemand, nein. Wir bauen Produkte, wir vermarkten sie nicht.
Traurig, ja, weil jeder Mensch hat eigentlich die Chance verdient, eine gesunde Erhaltung zu leben.
Ja.
Wenn wir das Wissen vermitteln, oder ein kranker Mensch sollte auch die Chance haben, genau nach diesem Konzept eigentlich gedanklich mit Eigenkompetenz auch mitwirken zu dürfen,
ja.
Oder? Und deshalb sehr wichtig. Gut, am Schluss haben wir noch die Bakterien, Pro- und Präbiotika.
Genau, okay. bei den Bakterien ist es immer schwierig. Es gibt ja sehr viele Stämme. Wir haben ja auch mehrere tausend Stämme von Bakterien in unserem Darm. Und die kann man jetzt nicht alle nehmen. Ja, deswegen ist schon mal fermentierte Lebensmittel eigentlich hier ganz gut. Aber es gibt heute ja das Hauptproblem eigentlich bei den Gedärmen ist mittlerweile die Mastzellaktivität, diese Histaminintoleranz. Ja, das ist ja ein Riesenthema. Und wenn man dann die falschen Bakterienstämme gibt, die auch noch Histamin produzieren, ist das immer schwierig. Nett. Deswegen bin ich der Meinung, wenn man jetzt so ein Komplexprodukt nehmen möchte, mit dem man den meisten Menschen helfen kann, sollten es Bakterienstämme sein, die kein Histamin produzieren. Ja. Weil das ist mal so die Basis, um die meisten Menschen glücklich zu machen. Und deswegen empfehle ich so ein Histamin, also nicht histaminbildende Stämme, Bakterienstämme. Und da gibt es jetzt bei MitoCare das Histaclean Biotics. Das ist eine Zusammensetzung, ich glaube, aus 8 Bakterienstämmen, die halt nicht Histamin produzieren. Und das sind wichtige Grundbakterienstämme. Und mit denen kann man mal anfangen, den Darm zu regulieren. Und das sollte auch ausreichen, um damit anzufangen. Weil, wie gesagt, es gibt mehrere tausend Bakterienstämme. Und selbst wenn es nur 500 gäbe, ja, wie wollen wir diese 500 nehmen? Also es ist schwierig, das mit Komplexprodukten zu machen, von der Menge her. Aber diese 8 Grundstämme sind schon mal sehr, sehr wichtig. Und das würde ich dann noch empfehlen. Und Ballaststoffe natürlich, das kann man eigentlich super mit der Ernährung machen. Also das schafft eigentlich jeder Ballaststoffe. Wer es halt nicht schafft, der kann dann noch Flora Stabil nehmen. Das ist ein Ballaststoffmix, den wir im Angebot haben und kann das noch ergänzen. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten, mit diesem Produkt zu arbeiten.
Gut.
Puh. Und dann ist man eigentlich gut aufgestellt und kann eigentlich schon ganz viel für sich tun, ohne dass man jetzt 40, 50 Dosen hat.
Ja, ich zähle es gleich noch zusammen. D3 ist in diesem Mitochondrien-Sport drin.
Genau,
Mitochondrien-Sport. Einfach da allenfalls Dosierung noch vielleicht doch noch anpassen.
Genau, also klar, man kann jetzt nicht bei diesem nicht erwarten, dass diese Kombination aus Produkten jedes einzelne Molekül, jeden einzelnen Mikronährstoff in der perfekten Dosierung enthält. Ja, wir wollen ja auch nicht überdosieren. Das ist ja genau auch der Punkt, der überkritisiert wird, die Überdosierung von Mikronährstoffen. Deswegen sind wir natürlich bemüht, sozusagen die Dosis so zu halten, dass die Leute sich nicht überdosieren. Wir wollen keinen Schaden verursachen. Und im Zweifel, wenn ich jetzt mehr Bedarf habe, weil ich einen Job habe, der immer im Dunkeln ist, weil ich nicht in die Sonne komme, dann muss ich diese Mikronährstoffe, die mir fehlen, dann in dem Fall Vitamin D noch extra ergänzen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich besonders viel Sport treibe und noch mehr Elektrolyte brauche. Es kann sein, dass ich besonders hohen oxidativen Stress habe durch meinen Beruf und deswegen mehr DNA-Schäden habe und mehr Nukleotide brauche. Also das ist mir ein Basispaket. Ja, das heißt aber nicht, dass das perfekt passt auf jeden. Man muss dann schon eventuell mal zum Arzt gehen, Blut abnehmen und einfach vielleicht auch noch ein paar Dinge auffüllen, die eben da nicht optimal mit versorgt sind. Aber man hat mal eine Basis zum Anfang.
Ja, ich bin auch schon glücklich und natürlich habe ich noch 100 weitere Fragen, weil ich ja ständig irgendwelche Dinge höre, die man unbedingt auch noch haben muss. Ich mache jetzt kurze Klammer, die 2 Minuten kriegen wir noch hin. Lithium heißt es immer wieder, Demenzprävention Nummer 1. Stimmt das aus deiner Sicht?
Also es ist auf jeden Fall nicht falsch, dass man Lithium braucht, ist klar. Er ist eins von den Spurenelementen. Es ist auch klar, dass Lithium seine Wirkung im Gehirn entfaltet. Es gibt auch klare Daten, dass es für die Depression zum Beispiel eine Wirkung hat. Und ich habe auch bei mir, bei den Patienten schon oft gemessen, dass sie einen Lithiummangel haben. Ja. Ob es die Nummer 1 ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Für mich ist die Nummer 1 Öle, Öle, Öle. Das ist mein ganz klares Credo. Ja, und ich habe das auch bei ganz vielen Patienten schon erlebt, die alles gemacht haben, was ich gesagt habe, nur die Öle nicht genommen haben. Und dann sind sie nach einem Jahr wiedergekommen, es ging ihnen schlecht und immer noch schlecht. Und dann habe ich ihnen wieder gesagt, Öle. Und dann sind sie nach 2 Jahren wiedergekommen und dann sagten sie, jetzt habe ich seit einem Monat nehme ich die Öle und seit ich die Öle nehme, geht es mir gut. Hätte ich mal vor 2 Jahren angefangen. Ja. Und Öle sind viel effektiver als Lithium. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich Lithiummangel habe, Das sollte ich dann vielleicht auch messen, weil Lithium ist nicht reguliert so richtig, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Das kriege ich nur auf Rezept. Mhm. Also muss ich dann zum Arzt gehen, ich muss es mal messen lassen. Und wenn ich dann Lithiummangel habe, Depression habe, dann ist das eine sehr gute Option, es zu testen. Aber ich würde vorher immer mit Ölen anfangen.
Ich bin begeistert. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich werde zu dieser Fernsehsendung natürlich auch auf YouTube das verbreiten. Und auf YouTube kann ich aber auch unten das alles detailliert aufschreiben, dass alle das nachlesen können. Und ich kann es auch gleich richtig verlinken, damit wir nicht nachher bei 1000 Orten suchen müssen, wo wir das alles kriegen, sondern es einfach möglichst einfach zu gestalten. Ich wusste nicht, wohin die Reise ging in dieser Sendung. Ich habe sowas nicht erwartet. Und speziell überzeugt hat mich auch schon dein Anfangsplädoyer. Wo fangen wir überhaupt an, gell? Ja. Weil das A und O ist ja wirklich diese psychischen Komponente, unser Beziehungsverhalten, unsere Resilienz in diesem Bereich drin. Dann haben wir geredet über die physikalische Ebene, was ja wirklich das A und O ist, wo niemand redet. Ja. Wir haben uns dann gesteigert Richtung den Reduktionismus rein auf biochemischer Ebene zu betrachten, weil wir das ja auch brauchen. Ja. Ja. Das eine geht nicht ohne das andere.
Richtig.
Und ich glaube, das war jetzt eine Sendung, um zu zeigen, wie wir gesund alt werden können und auch das sogenannte Sichtum von Krankheit verkleinern können,
ja,
dass wir wirklich bis ins hohe Alter gesund sein können, wenn wir solche Dinge einfach berücksichtigen.
Richtig. Wenn wir auf allen Ebenen ansetzen und uns darüber klar sind, dass erstens das Leben komplex ist und zweitens die Mikronährstoffe eine Symphonie der Moleküle ergeben sollen, dann funktioniert es.
Wirst du das auch, du bist ja auch im Chapter Mitglied vom Weltgesundheitsforum, wirst du genau diese Dinge übers WGF versuchen hinauszutragen? Weil das ist ja eigentlich eine Essenz davon.
Selbstverständlich. Also es geht ja im Endeffekt darum, Leute zu qualifizieren, gesund zu leben. Denn ich bin felsenfest der Meinung, dass wenn alle Menschen gesund sind, dass sie dann auch viel, viel netter miteinander umgehen. Ja? Weil was hält einen davon ab, nett zu sein? Unter anderen Krankheiten, unter anderen ständige Beschwerden, Ärger, überall. Jeder redet doch nur noch über Krankheit und über sein Sichtum. Und das ist doch keine Lebensqualität im Miteinander, wenn wir uns immer nur noch über Sichtum unterhalten. Wäre doch viel schöner, wenn wir uns mal über Zukunftspläne unterhalten würden.
Coole Sendung gewesen, Christian, toll. Ich hoffe, Sie hatten auch ganz viele lehrreiche Minuten gerade erlebt, wie ich, eine meiner wertvollsten Sendungen. Und ich hoffe, dass Sie das auch ganz ernst aufnehmen, viel qualifiziertes Wissen sich angesaugt haben, so wie ich. Und auch zu verstehen, wie es funktioniert und was wir selbst tun können, damit dieses perfekte System des Körpers optimal regulieren kann. Und das ist die Anleitung. Wir haben es gehört. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.